With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Jochen Gaues hatte alles. Champagner, Sterneküche, Ferraris. Gaues ist Bäcker. Vielleicht einer der besten Deutschlands. Und wenn es nach ihm geht, nicht nur vielleicht.
Ich bin der Beste auf der Welt.
In den 90ern kommt Gaues groß raus. Sein Brot, das ist legendär.
Geil.
Doch Anfang der 2000er stürzt der Bäcker ab.
Ne, hier, der freie Fall.
Insolvenz. Gaues verliert alles.
Für mich war das der Super-GAU.
Wie es dazu kommen konnte, wie es für Gaues weiterging und was sein Brot so besonders macht, das hört ihr im neuen Abendblatt-Podcast Der Super-Gaues. Aufstieg und Fall des angeblich besten Bäckers der Welt. Bald auf abendblatt.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Bei Thema Kunst haben wir gesagt, wir werden gerade in Hamburg so gebraucht. Ja, Hamburg ist ein wahnsinnig toller Kulturstandort, aber gleichwohl gibt es ganz viele Initiativen, denen wir helfen können. Da möchten wir mit unseren Förderungen in besonderer Weise da unterstützen.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Heute habe ich einen Kollegen zu Gast, einen Journalisten, der vor, wenn ich mich recht erinnere, 3 Jahren beschlossen hat, von einem Beobachter gesellschaftlicher, in seinem Fall vor allem wissenschaftlicher Entwicklung, zu einem Handelnden zu werden, zu einem Akteur zu werden, mit 2 klaren Zielen, vielleicht sind das noch mehr, aber 2, die mir aufgefallen sind. Erstens, er will die offene Gesellschaft verteidigen und zweitens, er will dabei das Äußerste geben, wobei er sich bewusst ist, dass man damit manchmal eben auch ins Risiko gehen muss. Ich freue mich sehr auf und über Manuel Hartung, den Chef der Zeitstiftung Bucerius. Lieber Manuel, und da bin ich gleich bei der ersten Frage. Normalerweise hätte ich gesagt, das ist der Chef der Zeitstiftung. Heute sage ich bewusst Zeitstiftung Bucerius, weil ihr habt euer Design, euer Logo geändert und das muss ja einen Grund haben, dass dieses Bucerius jetzt ähnlich groß ist wie Zeit und Stiftung.
Ja, wir sind stolz auf das Stifter-Ehepaar, was hinter uns steht, Ebelin und Gerd Bucerius. Gerd Bucerius war der Verleger der Zeit und des Stern. Und wir haben 2 große Institutionen hier in Hamburg. Die Bucerius Law School, ziemlich gute Rechtshochschule, und das Bucerius Kunstforum, hier gleich um die Ecke, ein Ausstellungshaus. Und wir haben gedacht, wie können wir das am stärksten verknüpfen? Wir haben gesagt, wir wollen den Namen Bucerius stärker in den Mittelpunkt drücken. Eigentlich heißt die Stiftung Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Das ist ein bisschen kompliziert. Und wir haben gesagt, Zeitstiftung Bucerius ist das, als das wir uns verstehen und versuchen, dieser Idee One Bucerius, wir sind eine Bucerius-Familie, besonders klar zu machen.
Und das müssen wir den Leuten nochmal erklären. Wenn man nämlich hört Zeitstiftung, denkt man sofort, okay, das ist eine Stiftung von der Zeit. Das ist nicht ganz verkehrt. Aber du kannst es besser erklären als ich, aber an sich, nicht nur an sich, ist das komplett voneinander getrennt. Also die Zeit, die Wochenzeitung, das ganze Medienhaus und die Zeitstiftung haben eigentlich nichts miteinander zu tun.
Genau, wir sind historisch, waren wir zusammen. Mhm. Gerd Bucerius war, wie gesagt, der Verleger der Zeit. Es war auch sein Herzensprojekt, deswegen hat er seine Stiftung auch Zeitstiftung genannt. Aber er wollte, dass nach seinem Tod sein privates Vermögen in eine Stiftung geht. Und wollte, dass der Verlag von anderen Verlegern geführt wird. Mhm. Die Familie von Holzbrink, der gehört nämlich die Zeit mittlerweile. Die führen das auch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und die Stiftung arbeitet in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Pressefreiheit, Kunstfreiheit und andere Themen. Kommen wir sicherlich noch drauf.
Natürlich.
Und die sind voneinander getrennt. Uns verbindet aber natürlich die gemeinsame Geschichte und, glaube ich, gemeinsame Werte, nämlich für die offene Gesellschaft zu streiten.
Und darüber sprechen wir nachher noch. Aber wo wir bei dem Thema schon sind, Zeit, du kamst ja von der Zeit. Du warst lange bei der Zeit. Du bist, wie gesagt, auch Journalist
geworden. Das war einer deiner vielen Wünsche, die du werden wolltest. Ich schicke hier mal allen einen Fragebogen. Ich erinnere mich auch an, Pfarrer wäre auch eine Alternative gewesen?
Pfarrer wäre auch eine Alternative gewesen, ja, in der Tat. Nein, ich meine, man hat ja, wenn man aufwächst, ja, so eine ganze Reihe von Berufswünschen. Als ich wollte natürlich Fußballer werden, ja, ganz am Anfang, bis ich dann immer festgestellt habe, dass das Kommentieren meiner eigenen Tore irgendwie cooler ist als die Tore selber. Und dann kam ich irgendwann auf Journalismus. Ich habe angefangen, Gitarre zu spielen mit der Idee, Gitarrist zu werden, ja. Ich dachte, und dann dachte ich irgendwie, Pfarrer könnte es sein, ja, also katholischer Priester. Die Idee, wirklich ganz das Leben dem Herrn zu weihen. Und dann kam die Idee Rechtsanwalt und dann Journalist und dann habe ich es auch relativ zielstrebig verfolgt, so 14, 15, 16, wie ich dann war, angefangen habe zu schreiben, Schülerzeitung, Lokalzeitung, hat große Freude gemacht, dann Journalisten.
Hast du dann bei der HNA gearbeitet in Kassel? Du kommst aus Kassel ursprünglich?
Genau. Bei der HNA, Hessische Niedersächsische Allgemeine Lokalredaktion Baunatal.
Okay. Und da hast dann aber, das habe ich mal geguckt, das war für die Zeit, du bist dann an die Henry-Nannen-Schule gegangen, das war damals, ist glaube ich heute auch noch sozusagen, also das ist so der Goldstandard der Journalistenschulen, würde ich sagen. Henry-Nannen-Schule, kann man das so sagen?
Ist ganz kommod, würde man in Hamburg sagen.
So, ja. Genau. Und bist dann aber von der Schule direkt zur Zeit gekommen?
Mhm.
Wie hast du das gemacht? Weil das war doch eigentlich dann, oder war damals die Zeit nicht so ein Wunschort wie heute? Weil man vergisst das immer, Giovanni Lorenzo war auch in diesem Podcast schon mal zu Gast und wir haben auch darüber gesprochen, dass die Zeit, ich weiß gar nicht wann das war, ja auch mal in den Abgrund, wie gesagt, in den Abgrund geschaut hat. Wie war das damals? 2000, war es 2004? Habe ich das richtig in Erinnerung? Dann denkt man doch irgendwie Traumjob zur Zeit. Oder war die Zeit damals noch nicht? War Giovanni schon da überhaupt?
Also die Zeit hat in der Tat ja Ende der 90er Jahren, wo man dachte, die Tageszeitungen werden immer dicker, wofür braucht man noch eine Wochenzeitung? Mhm. Da war die Zeit tatsächlich in der Krise und die hat sie dann durch das neue Design und auch durch die neue Ernsthaftigkeit, glaube ich, die existiert hat und durch diese große Öffnung, die gerade Giovanni Lorenzo vorangetrieben hat, wurde wahnsinnig erfolgreich. Ich habe angefangen tatsächlich als Jungredakteur dort. Ja, ich habe ein Praktikum gemacht während meiner Journalistenschulzeit und dann kam das Angebot, möchtest du da nicht anfangen? Das war, glaube ich, ein halbes Jahr, bevor Giovanni Lorenzo angefangen hat bei der Zeit. Und dann haben wir lange und intensiv zusammengearbeitet.
Kommt daher auch der Wunsch, den du geäußert hast, und ich freue mich ja sehr, dass es für uns nicht gilt. Du sagst, du bist eigentlich jemand, der ganz gern sitzt, auch mal duzt, aber eigentlich würdest du gern das Hamburger Sie erhalten. Und das muss man Menschen erklären, die sich nicht so auskennen. Das Hamburger Sie ist Giovanni Sie. Also man spricht den Vornamen Manuel Sie. Man spricht den Vornamen, aber sitzt dabei. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, bei der Zeit durch Helmut Schmidt irgendwie mehr oder weniger so gesetzt wurde. Ist es immer noch so eigentlich? Weiß ich nicht.
Wäre eigentlich ganz charmant, wenn wir das machen würden. Ne? Ja. Lars und Sie und Manuel und Sie. Klingt irgendwie auch ganz lustig. Nein, ich finde das eigentlich ganz charmant. Und ich finde, man sollte Dinge, die vom Aussterben bedroht sind, nicht unbedingt zum Aussterben bringen. Okay. Und deswegen finde ich es ganz schön. Ich glaube, es kommt tatsächlich von Helmut Schmidt, der das dann gemacht hat. Wenn man sich so ein bisschen vertrauter ist, dann sagt man irgendwie erst, lieber Herr Haider, dann sagt man lieber Lars und Sie. Und irgendwann wechselt man dann, wenn man so richtig vertraut ist, auf das Lars und Du. Das finde ich ganz schön. Ich finde diese, ich duze auch gerne und auch intensiv, aber ich finde den Akt des sich Anbietens, finde ich total großartig. Ja? Ja. Also nicht einfach hingehen, ey du, ich bin der und der und der, sondern sagen, nein, ich biete das auch jemandem anderen aktiv an. Kürzlich eine ganz charmante Mail bekommen, da schrieb mir jemand, wir kennen uns zwar nicht, aber ich würde eigentlich dazu tendieren, dass wir uns duzen, weil wir so viele gemeinsame Freunde haben und das war doch ein charmantes Intro.
Ist besser als gerne per Du, was jetzt immer so unter vielen Mails steht.
Ne? Ja, sogar bei Bankberatern, wo man denkt, wenn ich ein Konto eröffnen möchte und dann steht da gerne bei Du, vielleicht noch einen Schritt später.
Also, du bist dann Journalist geworden und ein erfolgreicher Journalist. Ich erinnere das eine, das habe ich sogar damals mitgekriegt, da hast du den Springer-Preis, glaube ich, gewonnen. Das war auch schon im Wissenschaftsbereich für eine Wissenschaftsreportage. Habe ich das falsche Erinnerung?
Nee, Axel Springer Preis war mal für einen Vorläufer von dem, was man heute Blogs nennen muss, vor 20 Jahren, das ist die Streitbar damals, mit einigen Schulfreunden zusammen gemacht.
Stimmt, das hatte mit der Zeit gar nichts zu tun.
Nee, das war davor. Aber ansonsten, ich glaube, es gab dann so eine wahnsinnige Phase des Aufbruchs plötzlich, vor 20 Jahren. Und dann kam die Idee, können die Zeit nicht ein Studierendenmagazin machen, Studentenmagazin, sagte man damals. Und das wurde dann Zeit Campus und das durfte ich mit ein paar anderen gemeinsam entwickeln, mit Marlin Schulz, mit Thomas Kerstan, Kollegen, mit denen ich heute noch freundschaftlich verbunden bin. Und das war natürlich schon klasse, ne? Vom weißen Blatt Papier dann ein eigenes Magazin machen. Du entwickelst ja auch ständig neue Sachen. Aber das finde ich, diese Leistung, sich zu überlegen, was ist die Idee, was ist das Produkt, was da rauskommen könnte und wie bringt man das dann erfolgreich irgendwie an die Leute, das hat Spaß gemacht.
Mit Thomas Kerstan hast du auch ein Buch geschrieben, das hieß 30 gute Gründe für ein gutes Gewissen. Hieß das so? Weißt du selber nicht mehr. Man weiß selber nicht, wie die Bücher heißen, die man geschrieben hat.
Ja, ich habe mein Buch geschrieben, Weltretten für Einsteiger, genau. 30 Gründe für ein gutes Gewissen. Das war mit Christian Berg. Ja? Ach, okay. Mit Thomas Kerstan habe ich was anderes gemacht. Das heißt, Wissen to go. Da ging es um irgendwie die große Dinge, die man irgendwie wissen muss. Aber 30 Gründe für ein gutes Gewissen, das war so eins der ersten Öko-Bücher.
Ach so, das heißt, und da ging es dann um, sag mal, was wären denn so drei gute Gründe, Gründe für ein gutes Gewissen?
Meine Güte. Ja, wir wollten versuchen, dass wir den ökologischen Gedanken aus der Trostlosigkeit rauskriegen. Ne? Wir haben gedacht, man, diese Verzichtsrhetorik, das verfängt bei manchen Leuten, aber vielleicht bei zu wenig Leuten, um wirklich Veränderungen anzustoßen. Dann haben wir gesagt, ja, wir schreiben mal 30 Gründe auf, die einem nicht so viel Arbeit machen, aber die wahnsinnigen Impact haben. Zum Beispiel, wir kennen das alle, auf der Autobahn, einer fährt so dicht auf, dann bremst der davor und dann muss man voll in die Eisen gehen, um dann das Auto noch zum Stehen zu bringen und nicht noch drauf zu fahren. Das ist total unökologisch und auch total stressig. Und wie gesagt, fahr doch einfach entspannter mit mehr Abstand. Und dann geht es insgesamt flüssiger, du kommst schneller zum Ziel und die Umwelt profitiert auch noch davon. Und solche Tipps haben wir da aufgeschrieben, tatsächlich, um zu sagen, wir wollen versuchen, was Gutes zu tun, allen Menschen zu ermöglichen und ohne so einen wahnsinnig großen Aufwand und vor allen Dingen mit ziemlich guter Laune, denn du sagst es selber häufiger, wer führen will, muss freundlich sein und wenn man mit solchen Ideen vorangehen will, muss man vielleicht auch Spaß dabei haben.
So, und wenn man, das war mir jetzt wichtig, dass die Hörerinnen und Hörer einmal hören, wie leidenschaftlich du bei diesem Thema bist und wie leidenschaftlich du als Journalist gearbeitet hast, bei einer Zeitung, bei der eigentlich alle arbeiten wollen. So, und jetzt würde ich gerne wissen, wie ist das damals gewesen, wie bist du von diesem super Job, der so viel Freude gemacht hat, zur Zeitstiftung gekommen? Hat man dich angesprochen? Hast du gesehen, Michael Göring, dein Vorgänger, der auch schon mal in diesem Podcast war, der geht jetzt, wie schafft man dieses, weil das eine, ich verstehe schon, dass es in beiden darum geht, sozusagen die offene Gesellschaft zu verteidigen, aber eben in ganz anderen Rollen. Vielleicht erzählst du mal, wie das zustande gekommen ist.
Na, irgendwie habe ich immer das Glück, und das empfinde ich als ein wirkliches Glück, ganz großes Glück, dass ich das Gefühl hatte, ich habe auch immer gerade den Traumjob, den ich gerade machen möchte. Ne? Also ich habe das Bildungsressort bei der Zeit geleitet, ich habe dann die Wissenschaftsredaktion gemeinsam mit Andreas Sendker geleitet, während Corona, wahnsinnig aufregend auch, ja, so hart jeden Tag von 8 Uhr bis tief in die Nacht auch zu arbeiten, war wirklich sehr herausfordernd.
Ja. Mir war damals, ich weiß schon, Giovanni Lorenzo, da bin ich mit ihm fast aneinander geraten, hat gesagt, er war auch während der Corona-Zeit jeden Tag im Büro. Und ich habe dann gesagt, nee, ich war nicht im Büro, weil das man sollte sich aus dem Wege gehen und so. Und dann sagt er so spitzbübisch, wie er manchmal ist, naja, die Leute mussten ja nicht ins Büro kommen. Und ich sage, nee, genau, Giovanni, wenn der Chefredakteur im Büro sitzt, kommen die Leute sicherlich auch ins Büro. War das so, bist du jeden Tag ins Büro gegangen?
Ja, klar.
Tatsächlich?
Ich glaube, dass Präsenz, ja, und auch in schwierigen Situationen zusammen zu sein, ja, und miteinander was zu machen mit allen Abstandsregeln. Und ich war dann der Mr. Offenes Fenster, der bei minus 2 Grad immer das Fenster aufgerissen hat, alle 5 Minuten und so weiter. Also, ich glaube, Präsenz erzeugt ganz viel. Und auch jetzt bei der Zeitstiftung Bucerius, ich bin eigentlich, wenn ich in Hamburg bin, bin ich jeden Tag im Büro oder an der Bucerius Law School oder im Bucerius Kunstforum, weil ich denke, man möchte auch gefühlt werden. Ich finde das großartig. Ich glaube, da entsteht wahnsinnig viel Neues raus.
Okay,
aber also, jetzt sind wir erfolgreich abgeschweift von deiner eigentlichen Frage. Wie kam das mit der Zeitstiftung? Na, also die Idee zu haben, nicht nur zu beobachten, was einzelne Themen angeht, sondern zu sagen, ich kann ganz aktiv etwas zu bewegen. Das hat mich dann dazu bewogen zu sagen, ich könnte mir das vorstellen, bei der Zeitstiftung Bucerius dann anzufangen. Und dann hat das auf wundersame Weise geklappt.
Wie geht sowas konkret? Weil das eine ist ja, ich kann mir auch ganz viele Sachen vorstellen, aber dann hast du ja nicht darauf gewartet wahrscheinlich, dass einer klopft und sagt, guten Tag, Herr Hartung. Sie wissen ja, da wird die Stelle frei, sondern bewirbt man sich darauf? Wird man angesprochen? Hilft es, wenn man bei der Zeit ist, dass man zur Zeitstiftung kommt? Wie ist es konkret gelaufen?
Ich glaube, die Zeitsache ist tatsächlich eher ein Zufall, dass ich bei der Zeit war, weil ich glaube, ich bin der erste Mitarbeitende von der Zeit, der jemals zur Stiftung gegangen ist oder vielleicht einer der ersten. Ich will es nicht ganz ausschließen, dass es ein anderer Mann war. Ich glaube, es wurde breit gesucht und man hat sich verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten angeschaut. Aber ansonsten ist der Prozess ja für denjenigen, der sich bewirbt, undurchsichtiger als für diejenigen, die am Ende die Entscheidung treffen. Und dann hat das Kuratorium der Zeitschriften Bucerius, wird von Burkhard Schwenker geführt, sich dann entschieden für mich als den Vorstandsvorsitzenden. Und ich habe mich total gefreut, weil ich ein bisschen den Eindruck hatte, so hat das ein enger Weggefährte gesagt, naja, du hast vielleicht mit 40 auch schon einen Teil deiner Berufung gefunden.
Und wie alt bist du jetzt?
43, ja.
Hast du Giovanni Di Lorenzo das vorher erzählt, dass du dich beworben hast? Oder bist du dann eines Tages hingesagt, guten Tag, ich kündige, ich habe einen neuen Job, ich werde, weil ich kann mir vorstellen, dass das eine Sache ist, die er einem ja nicht übel nehmen kann.
Nee, ich habe ihn natürlich vorher gefragt, okay. Klar.
Und er hat gesagt, mach. Offensichtlich.
Er ist ja auch Mitglied des Kuratoriums.
Er hätte es so auch mitbekommen.
Er hätte es sowieso mitbekommen, aber es war mir einfach ein Anliegen. Ich finde, einen der großen Grundzüge menschlicher Zusammenarbeit ist Loyalität und Ehrlichkeit. Ja? Und deswegen war mir das einfach ein Anliegen zu sagen, hier, da gibt es Gespräche, wie stehen Sie dazu? Mhm.
Womit hast du die Leute überzeugt im Kuratorium? Weil so eine Stiftung kann natürlich geleitet werden von einem Journalisten, sie kann genauso gut von einem Kaufmann geleitet werden. Es gibt, glaube ich, verschiedene Menschen, die das machen könnten. Was, glaubst du, war das, was sie für dich eingenommen hat?
Was hat die für mich eingenommen? Das ist eine wahnsinnig gute Frage und ich glaube auch eine schwierige Frage.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Ich glaube, dass die Leidenschaftlichkeit für diese Themen, ja, für die die Stiftung steht, also Pressefreiheit, Wissenschaftsfreiheit, Chancengerechtigkeit, ja, auch die Frage, wie gehen wir mit unserer Demokratie weiter entsprechend um. Ich habe für alle diese Themen eine Leidenschaftlichkeit und ich glaube, dass der Auftrag von Stiftung, und das habe ich deutlich gemacht, dass der Auftrag von Stiftung gerade in dieser Zeit der Ungewissheit noch viel wichtiger wird, als er in der Vergangenheit sowieso schon war. Ne? Jetzt geht's um was. Und jetzt geht's darum, dass wir unsere Freiheiten verteidigen. Jetzt geht's darum, dass wir Orientierung geben, dass wir in undurchsichtigen Zeiten Freiräume schaffen für Menschen. Und ich glaube, mit dieser Mission zu sagen, dafür kann ich mir vorstellen, leidenschaftlich einzutreten, auch in der Führung einer solchen Organisation, das könnte ein Thema gewesen sein. Aber ganz genau weiß ich es nicht.
Weil der Vorteil natürlich ist, dass die Stiftung sich, ich will nicht sagen, frei von finanziellen, wirtschaftlichen Zwängen, wäre falsch gesagt. Aber im Kern ist es so. Man hat ein Stiftungskapital, das liegt bei der Zeit, Stiftung, Bucerius, verbessere mich immer, wenn ich quatsche, irgendwas über 800 Millionen, das ist schon wieder mehr?
Die Entwicklung der vergangenen Jahre war ganz positiv. Wir sind bei etwas über einer Milliarde.
Über einer Milliarde. Wow. Guck mal, aber 800 Millionen ist gar nicht so lange her. Oder? Kann das sein, dass die Entwicklung ja sehr positiv gewesen? Also ihr habt das Geld offensichtlich gut angelegt. Kommen wir vielleicht auch nochmal zu, wie man das Geld anlegt. Das heißt, und aus den Erträgen, Moment, aber müsst ihr so, ihr macht auch was drauf, aber ihr müsst ihr nicht automatisch das, was ihr sozusagen erlöst jedes Jahr an Zinsen, an Einkünften, wie auch immer, nicht automatisch müsst ihr.
Ja, das ist ja auch, finde ich richtig. Ne? Ja. Also wenn man ein großes Vermögen hat und sagt, ich möchte das in eine Stiftung überführen und damit was Gutes für diese Gesellschaft tun, dann sollte man das nicht auf dem Bankkonto bunkern, sondern man sollte sagen, ich tue damit wirklich was, damit das Geld in Wirkung geht.
Aber wie ist es dann denn mehr geworden? Also es ist ja offensichtlich mehr geworden. Ich habe 800 Millionen, war es mal.
Genau.
Und jetzt ist es über eine Milliarde. Das heißt, ihr müsst ja Geld, was ihr irgendwie erwirtschaftet habt, aufs Stiftungskapital raufgehauen.
Naja, also es gibt, wir haben beispielsweise in sehr verschiedenen Aktien, die Hälfte unseres Vermögens ist in Aktien angelegt beispielsweise. Wenn die Aktienkurse raufgehen, geht auch das Vermögen darüber. Wir wir schütten die Erlöse aus. Ja? Also die Dividenden beispielsweise, die Immobilienerträge, die wir haben.
Nee, das ist das Verständliche. Das ist einfach, weil die Aktien sich so entwickelt haben, wie sie entwickelt haben, ist das Stiftungskapital. Wie viel Geld habt ihr zur Verfügung, wie viel Geld habt ihr als Stiftung zur Verfügung im Jahr?
Also die Stiftung gibt um die 25 Millionen aus. Ein sehr großer Teil davon geht an unsere beiden Töchter, an die Bucerius Law School und an das Bucerius Kunstforum.
Was bleibt dann noch übrig von den 25 Millionen?
Ja, wir geben dann in einzelne Projekte. Wir haben 5 Projektbereiche, die wir haben. Insgesamt geben wir 1,5 Millionen pro Projektbereich dann noch aus. Also da kann man schon wirklich was mitmachen. Man kann was damit gestalten. Und wir haben in den letzten Jahren geschaut, wo werden wir am nötigsten gebraucht? Ja, also was sind eigentlich in jedem Themenfeld die Bereiche, wo wir am wirksamsten werden können? Beispielsweise gesagt, Demokratie, wo weil wir ganz stark ins Thema Ostdeutschland gehen. Ja, also versuchen da die Zivilgesellschaft zu stärken. Ja, oder beim Thema Kunst haben wir gesagt, wir werden gerade in Hamburg so gebraucht. Ja, Hamburg ist ein wahnsinnig toller Kulturstandort, aber gleichwohl gibt es ganz viele Initiativen, denen wir helfen können. Da möchten wir mit unseren Förderungen in besonderer Weise da unterstützen.
Wie kann man, das ist ja eines der Themen, was alle umtreibt, wie kann man denn in Ostdeutschland wirksam werden als Westdeutsche Stiftung von Hamburg aus? Letztendlich geht es ja darum, diese Entwicklung, die sich da abzuzeichnen droht, mit einer AfD, die in einigen Bereichen jetzt an die 40-45% kommt, das wieder umzukehren. Wie schafft man das? Mit welchen Methoden geht man da vor?
Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man nicht belehrt, sondern zuhört. Ich glaube, zuhören ist eine ganz entscheidende Fähigkeit. Und wir haben mit Stiftungen vor Ort gesprochen, gesagt, ja, was hilft denn eigentlich am stärksten, um ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, um ein positives Bild, um einen Zukunftsweg zu erzeugen. Und wir haben zum Beispiel in einer ganzen Reihe von anderen Stiftungen die Initiative Zukunftswege Ost gegründet, wo man sich bewerben kann und sagen kann, ich möchte gerne hier, ich brauche 3.000 Euro für meine Initiative vor Ort, ja, für ein Jugendzentrum, für ein Projekt, für ein Gemeindefest, für das Bauen von Buden, damit mehr stattfinden kann bei uns vor Ort, um die Zivilgesellschaft vor Ort einfach stärker zu machen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wirksam. Viel wirksamer als eine Riesenkampagne, die man irgendwo hätte machen können, sondern sagen, nein, wir stehen für was Positives, für eine offene Zivilgesellschaft, für ein offenes Land. Mhm. Und das wollen wir deutlich machen.
Bucerius Law School, ist das, glaube ich, neben dem Bucerius Kunstforum, was man mit euch verbindet, kann man sagen, eine der besten privaten, jetzt kommt's, Hochschulen im Bereich Jura der Europas, der Welt, was ist es?
Also das wichtigste Hochschulranking in Deutschland sieht uns ganz vorne. Das freut uns auch sehr.
Also Deutschland schon mal Platz 1, genau.
Und die Bucerius Law School ist tatsächlich eine Universität, die auf der einen Seite sehr gut Juristinnen und Juristen ausbildet, ja, auf der anderen Seite aber auch Persönlichkeiten ausbildet, die gestalten wollen. Ja. Mhm. Und das machen wir jetzt in diesen Tagen auch mit einer neuen Strategie noch ein bisschen stärker, dass wir sagen, wie kann eine Hochschule und wie können ihre Absolventinnen und Absolventen wirklich in die Gesellschaft hineinwirken.
Ja, also. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Das eine ist, dass man da Juristen ausbildet, die dann später ein Heidengeld verdienen und in Klammern dann auch sozusagen die Gebühren zurückzahlen müssen oder zurückzahlen können. So. Das andere ist aber, dass diese Menschen als Botschafter sozusagen auch auf eure Ziele einzahlen. Und da denkt man sich, ja, okay, die arbeiten im Wesentlichen in einem Rechtsstaat, okay, aber da geht es ja darum mehr. Da geht es um die Freiheit verteidigen, um die offene Gesellschaft zu verteidigen. Und inwieweit können das diese Menschen machen und inwieweit erwartet ihr das von denen?
Ich glaube, ich erwarte das ganz massiv. Mhm. Und zwar egal in welchem Beruf. Ja, auch ein Wirtschaftsanwalt kann die Freiheit der Gesellschaft verteidigen. Ja, genauso wie jemand, der in die Politik geht oder der bei einer NGO arbeitet oder der in der Wissenschaft bleibt. Also ich glaube, es gibt vielfältige Wege dazu. Uns ist wichtig, dass wir Absolventinnen und Absolventen haben, die sagen, ich will diesen Auftrag annehmen. Und sagen, ich möchte was verändern. Ja. Und zum Beispiel werden wir jetzt versuchen, dass alle Studierenden in sogenannten Law Clinics arbeiten. Ja. Also das heißt, man berät schon während des Studiums als Student Leute, die sich sonst vielleicht keinen Anwalt leisten können. Eine kleine soziale Organisation oder Geflüchtete oder Leute, die im Gefängnis sitzen, berät sie, kommt so solchen Themen näher und versucht da irgendwie was stärker zu machen, weil das sind, glaube ich, Gestalterinnen und Gestalter, die wir dann ausbilden, die künftig in dieser Gesellschaft eine Rolle spielen. Jura ist ja so ein bisschen was wie die Grammatik der Politik. Ne? Mhm. Und dieses Mitgestalten von Politik ist uns besonders wichtig.
Und das kommt ja hinzu. Es gibt ja auch Menschen, die an der Bucerius Law School waren, die dann in die Politik gegangen ist. Ne? Ist nicht, wie heißt der Kuhle von der FDP? War der nicht zum Beispiel bei euch? Auch das bewusst ein Ziel, wissend, dass die meisten Menschen, die meisten Abgeordneten, die im Parlamenten sitzen, Juristen sind, die auch entsprechend auszubilden, um dann auch da Einfluss nehmen zu können?
Ich glaube, mir geht es gar nicht um den Einfluss, den man selber als Institution nimmt, sondern damit, dass die Persönlichkeiten, genau, die da drin sind, was Gutes tun für diese Gesellschaft. In der Tat hatten wir in der letzten Legislaturperiode 3 Bundestagsabgeordnete. Mit dem Ausscheiden der FDP ist jetzt noch einer, der im Bundestag sitzt.
Wer ist das? Kann man das sagen? Ja.
Martin Blum heißt der.
Okay. Konstantin Kuhle war der andere.
Und Ria Schröder.
Okay.
Genau, also 2 FDPler, eine auch in Hamburg sehr präsent, die da drin waren. Aber es gibt auch in Ministerien in führende Positionen, bei der Caritas. Überall sind Absolventinnen und Absolventen von uns und das macht mir große Freude, dass da Persönlichkeiten offensichtlich da sind, die echt was bewegen wollen.
Gibt es denn dann so eine Art Alumni-Netzwerk von allen Menschen, die in irgendeiner Form mit der Zeitstiftung oder ihren Institutionen zu tun hatten?
Ja.
Und die treffen sich wie? Wann?
Nee. Also es gibt ein großes Alumni-Netzwerk an der Bucerius Law School, okay, mit über 2000 Leuten, die sich regelmäßig sehen. Großes Campusfest beispielsweise. Es gibt aber auch in unseren Programmen, die die Stiftung selber noch organisiert, also für Wissenschaftlerinnen, die wir gefördert haben, oder für Journalisten aus Osteuropa. Mhm. Auch die treffen sich immer wieder, tauschen sich miteinander aus, bilden dann eigene Netzwerke. Und ich glaube, damit erhöhen wir die Wirksamkeit auch über das eigentliche Stipendium hinaus. Ja.
Man versteht jetzt als Hörer sicherlich, okay, das mit dem Ziel, Bucerius Law School passt dazu. Wie passt das Bucerius Kunstforum dazu, zu den Zielen, die die Stiftung hat? Weil da ist ja, da geht's um das Schöne fördern, oder? Aber ist das ein Ziel?
Ja, Kunst und Kultur ist ein Zweck, den uns Gerd und Evelyn Bucerius mitgegeben haben. Wir mögen das tun. Und ich finde das ganz wichtig. Ich glaube, ohne Kultur ist diese Gesellschaft ärmer. Kultur ist ein Zugang zu großen Themen. Und Kultur macht das Leben persönlich bereichernder. Und wir bemühen uns vor allen Dingen darum, ganz vielen Menschen Zugang zu Kultur zu geben, die vielleicht, für die es vielleicht nicht so leicht ist. Wir haben zum Beispiel jetzt angeboten, dass Schülerinnen und Schüler können kostenlos geführt werden. Mhm. Das Bucerius Kunstforum. Eintritt ist sowieso schon frei, aber jetzt sind auch
für
die
Schülerinnen
Führung,
und Schüler, ne?
Ja. Genau, für alle unter 18. Und okay, jetzt sind aber die Führung auch noch kostenlos. Ja, da haben wir uns lange für eingesetzt, dass das gelingt, weil wir uns wünschen, dass eigentlich jeder von dieser Leidenschaftlichkeit für Kunst, ja, von den Intensitäten, die ein Bild, ein Foto und so weiter mitgibt, von denen auch getragen und angesteckt werden kann.
Aber müsste nicht, um die Zugänglichkeit wirklich groß zu machen, müsste das dann nicht sein, wie zum Beispiel in Amerika, dass Museen kostenlos sind? Und ich meine, ihr könnt jetzt ja theoretisch könnt ihr sagen, ja, wir sind eine Stiftung, wir müssen damit kein Geld verdienen, also wahrscheinlich müssen die schon einen Kostenbeitrag schon dazu liefern. Und na klar, bei uns ist das so ähnlich, wie das Miniaturwunderland macht. Wenn da Leute kommen und sagen, wissen Sie was, ich würde das gerne mal angucken, ich kann es noch nicht bezahlen, dann gehen die halt umsonst da rein. Und die Kollegen vom Miniaturwunderland sagen, man sieht, ob die das können oder nicht.
Also wir machen das häufiger, dass wir ganze Tage haben, wo man kostenlos in das Bucerius Kunstforum kommen kann. Und ich finde das in der Tat einen Beitrag, wenn dann an einem Tag 3000 Leute da sind, ja, oder 2000 Leute, die vielleicht zum ersten Mal auch tatsächlich da sind, finde ich das ganz großartig. Also es zahlt genau auf das ein. Wir versuchen beides, dass wir sagen, auf der einen Seite, natürlich gibt es die meisten Tage, an denen es Eintritt kostet, aber es gibt eben auch einige Tage, die es für jeden ermöglichen. Und wir haben zum Beispiel auch montags offen, wenn alle anderen zu haben. Dass wir wirklich ein Angebot schaffen, in das viele Menschen gehen können.
Wir haben den Bereich Jura, Rechtsstaat, wir haben den Bereich Kultur. Ich muss dich natürlich fragen, weil du aus dem Bereich kommst, Wissenschaft. Mhm. Da macht ihr auch einiges. Man denkt aber manchmal, müsste es nicht sowas wie eine Bucerius-Universität geben? Erste Frage. Zweite Frage, wie siehst du die Entwicklung eines Phänomens, das man ja Wissenschaftsfreiheit nennt, von der man dachte, okay, wenn alles irgendwie in Schutt und Asche liegt, aber die Freiheit der Wissenschaft, die ist eigentlich gewährleistet und wir sehen jetzt in Amerika und man staunt, wie schnell das offensichtlich diese Freiheit eingeschränkt werden kann. Gehen wir damit an. Wie siehst du diese Entwicklung? Ist es eine Entwicklung, die, wie alles, was aus Amerika kommt, auch zeitverzögert zu uns kommen kann? Schlicht, weil Universitäten Geld gestrichen wird?
Ich glaube, wir müssen uns fragen, wie widerstandsfähig sind unsere Institutionen, wie resilient sind unsere Institutionen. Und ich habe in den USA studiert, ja, eine Zeit lang, und mich hat das jetzt wirklich sehr bestürzt und umgehauen, wie schnell eine solche Entwicklung ist, dass Universitäten vom Staat unter Druck geraten. Ja, eine ganz verheerende Entwicklung. Und ich glaube, dass deswegen umso wichtiger ist, dass wir hier sagen, Wissenschaftsfreiheit ist ein wahnsinnig hohes Gut. Unsere Universitäten sind ein wahnsinnig hohes Gut. Die sind großartig, aber sie sind deswegen auch großartig, weil sie besonders frei sind. Ja? Mhm. Also wenn man sich anschaut, eine Universität wie Harvard beispielsweise, die in manchen Bereichen, Kennedy School of Government beispielsweise, kommen die Hälfte aller Studierenden aus dem Ausland. Mhm. Und das ist ein Schatz, ja, diese Menschen anzuziehen, Internationalität, kosmopolitisch zu sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das bewahrt. Und deswegen wünsche ich mir auch eine sehr offene Wissenschaft und glaube, dass es auch eine Chance ist für Deutschland, ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen anzuziehen. Und
tatsächlich, um da mal drauf einzugehen, es ist dieses, das sagen jetzt immer häufiger welche Menschen, die in diesem Podcast, die sagen, auf einmal wird das ein Asset, wie man sagt, dass wir hier so eine Insel der Seligen sind, was Demokratie anbelangt. Der UKE-Chef hat das noch neulich nochmal betont. insbesondere in Hamburg, wo ja die AfD unter 10% ist, dass man deshalb überhaupt keine Probleme hat, Menschen aus dem Ausland nach Hamburg zu holen, die am Ende diejenigen sind, die gerade dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze halt, die da sind, auch besetzt werden. Das schafft man allein aus den einheimischen, von den einheimischen Angeboten nicht mehr. Also, was ich sagen will, ist es ein großer, wenn jetzt ein Land wie Deutschland sich wirklich als eine der letzten stabilen Demokratien, letzten ist übertrieben, aber eine der wenigen stabilen Demokratien behauptet, dass das ja auch perspektivisch, auch wirtschaftlich ein Vorteil sein kann, weil kluge Köpfe, die die Freiheit brauchen, die Freiheit des Denkens brauchen, dann sagen, okay, da kann ich ja vielleicht noch so leben, wie ich leben möchte.
Ich glaube, das ist ein Nebeneffekt. Ich glaube, das Wichtigste wäre mir zu sagen, die Freiheit an sich ist ein so großer Wert, ja, und für den zu streiten und einzutreten ist wahnsinnig gut und wichtig. Und dazu gehört Wissenschaftsfreiheit, dazu gehört aber auch die Freiheit der Presse beispielsweise, die ja auch hier und wir als Stiftung auch in besonderer Weise versuchen, hochzuhalten und sichtbar zu machen. Ich glaube, ein sehr positiver Nebeneffekt ist derjenige, dass man als Standort insgesamt attraktiver wird. Und ich glaube, dass es auch eine Riesenchance für Hamburg ist, zu sagen, Hamburg, wir sind eine Stadt der freien Wissenschaft, wir sind eine Stadt der freien Presse, ihr seid hier willkommen, kommt zu uns und wir sind eben dann das Tor zur Welt, was wir sein wollen, noch entschiedener als vielleicht in den vergangenen Jahren.
Bucerius Uni oder überhaupt eine andere Institution, die ähnlich wie das Bucerius Kunstforum und die Bucerius Law School den Namen der Stifter im Titel trägt, gibt es da Pläne, ist sowas vorstellbar? Weil Wissenschaft ja schon ein riesiger Bereich ist, auch gerade jetzt in Hamburg, Hamburg-Universität wieder Exzellenzuniversität geworden, Science City in Bahrenfeld, da tut sich viel und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wo ihr euch einsetzen könntet als Stiftung.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Ja, ich finde das eine faszinierende Vision, eine aus der Bucerius Law School eine Bucerius Universität zu machen. Da fehlt uns aber noch eine weitere Stiftung oder ein weiterer Stifter, der damit einsteigen würde. Wir haben wahnsinnig viele Ideen, aber auch unser Budget ist endlich. Aber wer auch immer hier in dem Podcast hört und sagt, ich könnte mir vorstellen, mich daran zu beteiligen, please call me.
Wie ist denn da jetzt insgesamt die Zusammenarbeit zwischen den Stiftungen? Es gibt ja einige große Stiftungen in Hamburg oder Hamburg nahe. Es gibt die Kühne Stiftung, es gibt die Körber Stiftung. Jakobs ist in Bremen auch nicht weit weg. Das sind Stiftungen mit hohen Stiftungsvolumina. Wie kommt man da zusammen? Mein Eindruck ist immer natürlich, so eine Stiftung will ihre Bedeutung und ihre Relevanz immer auch dadurch unterstreichen, dass sie viele Produkte, viele Sachen selber macht. Ihr seid da weit vorne, weil ihr sozusagen wirklich auch die beiden Organisationen branden könnt. Wie ist das, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit?
Ich glaube, das eine ist das Einstehen auch für die eigenen Projekte. Das andere ist aber die Frage, wie wirken wir am besten? Wie wirken wir am stärksten? Und da setze ich total auf Kooperation und da setzen auch die meisten, die jetzt in Stiftung Verantwortung tragen, auf Kooperation. Also zu sagen, lass uns Dinge gemeinsam machen. Also ein sichtbares Beispiel, Hamburger Woche der Pressefreiheit, diesen November wieder, Hamburger Abendblatt ist ja auch mit dabei. Das ist eine Initiative, die die Körperstiftung und die Zeitstiftung Bucerius gemeinsam gemacht haben, weil wir gesagt haben, das sind Themen, für die brennen beide Stiftungen. Lass uns doch gucken, wie kriegen wir das zusammen? Und mittlerweile sind über 40 Partnerorganisationen mit dabei, der NDR, Ströer, ganz viele Medientitel, ganz kleine Organisationen auch beispielsweise. Und das macht große Freude, dass wir sagen können, alleine hätten wir es nie so stark geschafft wie mit den anderen 39 zusammen.
Ist ein Grund dafür, dass Hamburg, ich habe es eben gerade gesagt, dass Hamburg, glaube ich, jetzt das einzige Bundesland in Deutschland ist, wo die AfD unter 10% ist. Und wo man das Gefühl hat, wir haben das mal besprochen, als du bei der Bürgerschaftswahl hier warst, dass Hamburg irgendwie so ein eigener Planet ist. Liegt es auch daran, dass es so viele Stiftungen gibt in Hamburg, die Probleme im Zweifel wegräumen, ausräumen, auch mit Geld? für die der Staat vielleicht gar kein Geld hätte oder gar kein Auge hätte?
Ich würde das Argument anders anfangen. Okay. Ich würde sagen, ja, Hamburg ist deswegen so ein eigener Planet, weil wir historisch gesehen, historisch gewachsen, einen so eigenen Bürgersinn haben. Ja? Mhm. Also Hamburg hatte eben keinen König, ne? Sondern Hamburg ist eine Stadt, wo Bürgerinnen und Bürger immer schon Verantwortung übernommen haben. Und ein Ausdruck der Verantwortung ist das tolle Gemeinwesen, was wir haben. Ein anderer Ausdruck der Verantwortung ist, dass es hier so viele Stiftungen gibt wie auf die Einwohnerzahl gerechnet in keinem anderen Bundesland. Also wir sind die Stiftungshauptstadt, das stiftungsstärkste Bundesland. Und das ist natürlich was Besonderes. Ich glaube, es kommt aber aus derselben Wurzel her. Wir gestalten ein Gemeinwesen. Und dann kommt am Ende, ja, Stiftungen tun auch wahnsinnig viel Gutes in verschiedenen Bereichen, sei es in der Kultur, sei es in der Bildung, sei es in der Wissenschaft. Das trägt sicherlich auch zu dem Gemeinwesen bei.
Als Vorstandsvorsitzender der Stiftung, inwieweit hast du da, nimmst du da Einfluss darauf, weil das ist ja entscheidend, wie das Geld angelegt wird, was ihr habt, diese aktuell 1 Milliarde Euro.
Mhm. Also wir sind ein Zweiervorstand. Mein Kollege Achim Lange, der Finanzen, Personal, Technik, Verwaltung hat, und ich als Vorstandsvorsitzender, der sich um die Töchter und die inhaltlichen Bereiche kümmert. Wir stimmen uns aber bei den Finanzthemen sehr, sehr, sehr intensiv ab. Das ist ja entscheidend für die Zukunft einer Stiftung, dass das auf der einen Seite seriös angelegt wird, ja, also dauerhaft stabil, auf der anderen Seite aber auch genug Erträge abwirft, dass es da sehr regelmäßig zur Ausschüttung kommt. Und deswegen gibt es immer so Anlageausschusssitzungen beispielsweise mit den Banken. Wir informieren uns sehr intensiv darüber. Wir diskutieren mit unserem Finanzausschuss, der aus dem Kuratoren, aus finanzaffinen Kuratoriumsmitgliedern besteht, diskutieren wir immer wieder, ist jetzt Amerika, Asien, wie muss man das betrachten? Wie geht es mit den europäischen Aktienmärkten weiter? Wie viel Anleihen brauchen wir? Wie viel Immobilien brauchen wir? Mhm. Wie viel Private Equity brauchen wir? Also das sind schon intensive Themen, die wir immer wieder diskutieren.
Und ihr seid da, gebt ihr da was vor? Ich habe es mal eben kurz überschlagen. Du sagst, ihr gebt 25 Millionen Euro aus im Jahr und ihr habt 1 Milliarde Stiftungsvermögen. Dann ist das 2,5% Rendite. Habe ich das richtig rausgerechnet?
Ja.
Naja, sag mal vorsichtig, uns reichen 2, 3, 4%, weil man könnte ja auch mit ein bisschen mehr Risiko, könnte man ja auch versuchen, 6, 7, 8, 9, 10% zu bekommen.
Naja, wir müssen immer sicherstellen, dass wir in jedem Jahr diese Ausgaben auch entsprechend haben. Es gibt Jahre, die laufen wahnsinnig gut, da geht das Vermögen nach oben, da gehen auch die Erträge deutlich nach oben. Da schieben wir aber einen ganzen substanziellen Teil unserer Erträge in das nächste Jahr, okay. Falls es ein schlechteres Jahr würde, ja, weil die Institutionen, die zu uns gehören, wollen natürlich auch in Zeiten einer Finanzkrise weiter finanziert werden. Genau. Und das garantieren wir eben dadurch.
Okay, das war das in dieser Phase mit Corona, dass ihr dann natürlich, die Leute mussten dann auch bezahlt werden, oder wenn plötzlich schwere Rezession ist oder die Aktienmärkte mal zusammenbrechen. Wobei das, gibt es da eine Regel, dass was würde passieren? Wenn das Stiftungsvermögen schmilzt, dann schmilzt es halt. Also ihr dürft das Stiftungsvermögen nur nicht anfassen, richtig?
Nein, wir sind einem sogenannten realen Kapitalerhalt verpflichtet. Mhm. Ja, das heißt, wir rechnen schon das Stiftungsvermögen, was Gerd Butzeres hinterlassen hat, und schlagen die Inflation obendrauf.
Okay.
Und
das wie viel war das damals? Was hat er hinterlassen?
Das waren so 1,5 Milliarden D-Mark.
Okay.
Genau.
So, und das ist ja dann immer noch da. Mhm. Zumindest kann man so sagen. Wie wird man darauf vorbereitet? Das eine ist ja sozusagen, da kommt theoretisch hätten wir die gleiche Ausgangsposition. Ich würde mir aber, glaube ich, nicht zutrauen, eine Stiftung mit einem derart hohen Kapital zu leiten. Gibt's dann irgendwie, macht man dann noch schnell ein paar Workshops vorher oder sagt man, naja, das macht mein Kollege mit den Finanzen, da halte ich mich raus? Weil am Ende bist du derjenige mit dem Kollegen, der ja auch haftet als Vorstand. Was völlig anderes als Journalist. Da haftet man im Zweifel auch, und man ist Angestellter und wird dann irgendwie, aber jetzt bist du vollhaftend.
Hm. Also das ist eine große Verantwortung,
ja.
Der bin ich mir auch bewusst, und ich glaube, man kann sich auf diese Verantwortung auch ziemlich gut vorbereiten. Ich habe einfach das gemacht, was, glaube ich, jeder gute Mensch, der neu irgendwo reinkommt, macht. Ich habe nämlich wahnsinnig viel gefragt und mir wahnsinnig viel erklären lassen und wahnsinnig viel hinterfragt und auch beim vierten Mal noch gefragt, wie ist das, und Leute zu Rate gezogen, die eine ganz große Expertise haben, und sagen, wie schätzt du das ein? Kannst du das herausfordern? Kannst du das kritisieren? Kannst du mir das einschätzen? Und dadurch gewinnt man, glaube ich, im Laufe der Zeit dann auch schon ein Beurteilungsvermögen, das entsprechend zu machen. Und diese Mischung aus, sagen wir mal, Neugierde auf ein Thema, aber gleichzeitig auch, ist ja auch zwingend, ja, dass ich genau diese Fragen stelle und genau darüber Auskunft geben kann. Ich glaube, diese Mischung führt dann dazu, dass man dann eine Entscheidung fällen kann.
Habt ihr euch bei diesen ganzen Fragen, die du gestellt hast, auch mal die Frage gestellt, ob es eigentlich gut ist, dass dieses Zeit im Namen ist? weil es immer sofort die Verbindung zur Zeit, zur Zeitung macht, mit der, wir haben es gelernt, es gibt einen Zusammenhang, aber der ist halt lange her. Wäre es nicht viel praktischer, wenn es einfach nur Bucerius Stiftung heißen würde? Oder dürftet ihr das gar nicht so nennen?
Na, der Name ist vom Stifter festgelegt.
Okay. Ne? Der Stifter ist auch unveränderlich für alle.
Genau, der Stifter hat die Stiftung als Zeitstiftung gegründet und verfügt, dass mit seinem Tode der Zusatz Bucerius dazukommen kann. Und Stifterwille ist heilig. Das ist auch richtig so, tatsächlich. Auch die Themen. Wir könnten nicht einfach sagen, wir wollen ganz andere Themen machen, ja, und beispielsweise in die Gesundheitsfürsorge stärker
einstecken. Ihr könnt es niemals ändern.
Also der Satzungszweck ist tatsächlich festgeschrieben, sehr breit, ja. Also das Thema Volksbildung ist beispielsweise eines, was in der Satzung steht. Und darunter laufen dann zum Beispiel Projekte, die wir zur Medienkompetenz hatten, weil vermutlich, als die Satzung geschrieben worden ist, der Ausdruck Medienkompetenz noch nicht so verbreitet war wie heute. Oder Kampf gegen Desinformation, das fällt natürlich dann unter dieses Rubrum. Und das ist aber auch richtig, weil das ist das Wesen von Stiftungen, dass wir für die Ewigkeiten da sind und dass man da nicht einmal einfach das Programm so leicht ändern kann. Ne? Das ist schon ganz entscheidend. Nein, ich glaube, das ist aber der formale Grund. Mhm. Ja? Ich glaube aber, dieser inhaltliche Grund, dieses große Erbe zu haben, ja? Gerd Bucerius war so ein leidenschaftlicher Verfechter einer offenen Gesellschaft. Er hat ganz viel publiziert, er hat in der Zeit geschrieben, das war sein Lieblingsprojekt. Und deswegen bekennen wir uns aus vollem Herzen auch zu dieser gemeinsamen Geschichte. Ich glaube, das ist ein echt positives Ding auch für die Stiftung.
Du weißt, wie es war, als du Journalist warst, wie dir die Menschen begegnet sind. Wie begegnen sie dir jetzt, wo du Vorstandsvorsitzender der Zeitstiftung sind? Teilweise vielleicht dieselben Menschen. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich man immer in so einer Rolle das Gefühl hat, eigentlich will der jetzt gleich Geld von mir.
Naja, ich vermute, dass auch zum Chefredakteur des Hamburger Abendblatts die Leute erstmal relativ freundlich sind.
Sind Sie in Hamburg eigentlich? Ja, ich.
Nein, aber ich habe eine total prägende Erfahrung gemacht in meinem Leben und das ist die Zeit, in der ich Kaufmann war und Geld verdienen musste. Ich habe mal 4,5 Jahre eine kleine Tochterfirma der Zeit Verlagsgruppe Tempus nannte, die sich die Corporate Publishing anders gemacht hat, wo ich immer Leute nach Geld fragen musste. Und sowohl als Journalist als auch als Vorstand, da sind Menschen natürlich einfach freundlich zu einem. Manchmal, weil sie es so sind, manchmal, weil sie einen Hintergedanken haben. Und ich finde, diese Erfahrung zu haben, ich muss selber Menschen nach Geld fragen, lässt einen schon so ein bisschen Menschenkenntnis auch wachsen und erkennen. Meint das jemand ernst oder nicht? Ansonsten finde ich aber die Tatsache, dass einen jemand nach Geld fragt, finde ich erstmal überhaupt nicht ehrenrührig, denn genau das ist ja unser Job. Ja? Also Gelder zu vergeben, fördern zu dürfen, das große Glück zu empfinden, auch Dinge auf den Weg zu bringen mit dem Geld, was unser Stifter uns hinterlassen hat, das ist ganz fein. Und es braucht keiner, der einen trifft, scheu haben, zu sagen, du, ich habe da ein tolles Projekt, ich bräuchte noch Geld, könnte ich einen Antrag stellen. Das ist einfach Teil auch unserer Aufgabenbeschreibung.
Wie viele Anträge kriegt ihr so im Jahr?
Wir haben so viele Anträge wie noch nie.
Okay.
Hohen 100er-Bereich, okay. Gehen jetzt, also gerade in der Kultur wachsen die Anträge gerade ganz momentan. Also sind so um die 800 Anträge, die wir im Jahr bekommen, sehr unterschiedlich. Wir kriegen aber sehr viele Anfragen im Vorfeld, wo jemand sagt, ich will mal eine Mail schreiben, ginge das oder ginge das nicht? Und wir können dann eine Einschätzung geben, nee, das geht nicht, weil das gar nicht unser Thema ist beispielsweise. Oder das Programm ist ausgelaufen, was wir dazu machen. Wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen und das ist auch richtig, dass Menschen uns fragen, könnt ihr uns helfen?
Und du hast es vorhin schon gesagt, die Anfrage aus der Kultur, der Bedarf in der Kultur steigt. Woran liegt das? Also in Hamburg ist es ja so, dass der Kulturetat sogar ein bisschen gestiegen ist und man das Gefühl hat, die Stadt unterstützt das. Anderswo ist es nicht so. Ihr unterstützt natürlich nicht nur Hamburger Kultur, sondern ihr seid bundesweit dann unterwegs?
Nein, wir sind schwerpunktmäßig in Hamburg unterwegs. Wir sagen Hamburg und Norddeutschland. Wir haben in Schleswig-Holstein Förderung. Wir haben Förderung auch in Mecklenburg-Vorpommern, beispielsweise im Denkmalschutz und anderen Dingen. Die Hamburger Kultur ist in einer wahnsinnig glücklichen Situation, dass der Etat gestiegen ist. Aber natürlich kriegen wir auch viele Anfragen aus angrenzenden Bereichen, auch aus anderen Bundesländern. Manchmal auch, wenn wir da gar nicht fördern, die sagen, könnt ihr uns nicht unterstützen, denn die Not ist groß in anderen Bereichen der Kultur. Und das macht mir auch schon Sorgen. So sehr wir uns darüber freuen, dass in Hamburg es der Kultur gut geht, es sollte ja überall in Deutschland besser gehen.
Ist natürlich immer eine Frage auch, ist es so oder sagt man so, okay, in Zeiten knapper Kassen geht es dann auch irgendwann darum, was wollen die Leute, was wollen die nicht? Oder ist es gerade wichtig, Dinge zu unterstützen, die eben vielleicht nicht massenkompatibel sind?
Ich finde schon, dass man sich überlegen sollte, wen erreicht man mit seinem Projekt und wie viele Menschen erreicht man mit seinem Projekt und erreicht man vielleicht Menschen, die sonst nicht angesprochen werden? Das finde ich schon eine wichtige Frage. Aber natürlich möchte ich, dass wir Projekte unterstützen, die es vielleicht anderswo schwer haben, die vielleicht keinen Förderer haben, ja, die vielleicht eine Idee haben, die ein bisschen verrückt ist, und wo man versucht, dann was Gutes draus zu machen. Das finde ich großartig. Also wir sind zum Beispiel momentan mit einem Projekt in ganz vielen Bücherhallen unterwegs, was uns viel Freude macht. Ja, das nennt sich Aktionslabor zur Medienkompetenz, wo wir Säulen aufstellen, wo man als jemand, der vielleicht seine Kinder gerade zum Familientag bringt, bringt als Eltern, sagt so, boah, ich muss jetzt hier irgendwie warten, da stehen ja solche Säulen, was kann ich damit anfangen, die wir sehr niedrigschwellig über so einen Ansatz versuchen, mit einem Computerspiel, mit Virtual Reality, mit Quizzes, versuchen für das Thema Desinformation, Kampf gegen Desinformation zu bewegen. Und wir können uns davor Nachfrage gar nicht retten. Immer mehr Bibliotheken wollen das. Mhm. Jetzt sind wir in Dresden, wir sind jetzt in Nordrhein-Westfalen damit unterwegs. Und das hat unsere Erwartungen deutlich überstiegen. Und da wird aus einer kleinen Idee plötzlich etwas, was richtig große Kreise zieht. Und das macht Spaß.
Du hast es vorhin gesagt, du bist 43, bist jetzt 3 Jahre schon, kommst hin, Vorstandsvorsitzender der Zeit. Stiftung Bucerius, ich sag's nochmal so. Und man hat immer den Eindruck, wenn man so einen Job hat, das ist ein Job, da kommt nichts mehr nach. Ist es vorstellbar, dass du das tatsächlich bis, wenn du soweit bist, dann bis 70 machst?
Das war, wenn ich bis 70 lebe, ist...
Stimmt.
Weiß ich nicht. Nein, es ist... mein Vorgänger hat das ja tatsächlich mit Anfang 40 gemacht, bis er in den Ruhestand eingetreten ist, über 25 Jahre. Das muss das Kuratorium der Stiftung entscheiden. Aber es ist in der Tat, finde ich, wichtig, dass Stiftungen auch kontinuierlich und dauerhaft arbeiten. Das finde ich schon wahnsinnig gut. Ich habe aber momentan den Eindruck, ich habe einen ziemlichen Traumjob. So zieht mich erstmal nichts woanders hin.
Genau, und das ist ja immer die Frage in Hamburg, die wir hier oft in diesem Podcast diskutieren. Würde ich deine Einschätzung wissen, du bist jetzt schon sehr, sehr gut vernetzt in der Stadt, aber meine Erfahrung ist so, ab 5, 6 Jahren fängt es erst an, dass die alle anderen handelnden Personen sagen, okay, guck mal, der junge Mann, die junge Frau, die scheint jetzt doch länger zu bleiben. Und so, ich merkte so, dass die ersten sehr eher so persönlichen, privaten Einladungen kamen dann ab 8 Jahren. Also so von diesen klassischen Hamburger Kaufleuten. Ich glaube, ich habe neulich mit einem, mit den Namen sich sagen, der zum ersten Mal sagte, Herr Heider, wir müssen uns doch jetzt, ich habe das Gefühl, Sie bleiben jetzt Abendblatt-Chefredakteur, wo ich dachte, na gut, im 15. Jahr ist das eine gewagte These und dann wollen wir uns nicht mal zusammensetzen. Machst du diese Erfahrung auch, dass irgendwie, das ist ja etwas, was man sich klar machen muss, einer Stadt wie Hamburg, dass so 3, 4, 5 Jahre eigentlich gar kein Zeitraum ist für solche Positionen, wie du sie hast.
Ja, also da schwingt ja zweierlei mit. Ne? Ja. Das eine ist, wie schnell schließen sich die Hamburger auf? Da würde ich sagen, habe ich einen anderen Eindruck erlebt. Es gibt eine ganz große Offenheit, auch Leute, die so wie ich aus Kassel kommen, ja, hier irgendwie mit offenen Armen anzunehmen. Das zweite ist, wie lange braucht man eigentlich, um menschliche Beziehungen irgendwie aufzubauen? Und da würde ich sagen, ich bin ja seit dem Abitur quasi immer mit Unterbrechungen in Hamburg. Ne? Also Journalistenschule war 2002 und dann bin ich immer so ein bisschen on and off, war mal da und da. Aber Hamburg war immer eine prägende Stadt. Und deswegen gibt es teilweise manchmal Menschen, die ich jetzt treffe und sage, boah, nächstes Jahr haben wir unser 25-Jähriges. Und dann kam die Einladung auch schon vor 17 Jahren vielleicht.
Letzte Frage. Wie politisch darf die Stiftung sein?
Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, weil ich glaube, dass Stiftungen, wir sind nicht parteipolitisch, das sollten wir auch nicht sein. Also gegen eine Partei, für eine Partei, das machen wir nicht. Aber ich glaube, dass diese Zeiten, die so von Ungewissheit geprägt sind, ja, wo es wirklich um was geht, dass gerade eine Institution, die wie unsere sagt, die liberale, offene Zivilgesellschaft ist das, für das wir eintreten, die darf durchaus kämpferisch sein.
Sehr gut. Vielen Dank. Übrigens ist das Gleiche. Wir haben dasselbe Ziel. Das finde ich interessant. Aus verschiedenen Blickwinkeln haben wir dasselbe Ziel und ich hoffe, wir werden erfolgreich sein. Lieber Manuel, ich wünsche dir weiterhin die nächsten, wie gesagt, 17 Jahre viel Freude. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, Lars, für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.